Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir im Studio ist Finanzstratege Antonio Sumese.
In der heutigen Podcast-Episode geht es um die großen Pleiten. Eine hatten wir in diesem Podcast schon durchaus häufiger, das ist natürlich Wirecard. Erstmal die Frage, warum fallen die Leute überhaupt drauf rein und warum sind die in so einem Investment drin?
Also Volker, die Antwort ist erstmal, solange es Geld gibt, wird es Pleiten geben. Wirecard wollen wir gar nicht jetzt wieder ausholen, aber es ist eine der Pleiten, die hast du richtig erkannt. Diese Pleite war ja so interessant, weil die Aktie von null in den DAX kam und dass eine Aktie im DAX mit Bilanzbetrug, das ist eine große Hausnummer. Interessant bei diesen Sachen waren es von viele Privatanlegerinnen, nicht die großen Gesellschaften, weil wir in der Branche wissen, denn was sehr, sehr schnell in kurzer Zeit geht, ist das oft das nicht unbedingt ein seriöses Geschäftsmodell. Ja, nichts gegen Startups und Venture Capital, das ist eine eigene Podcast-Folge. Aber es lief zu gut und wenn dann anfangen die Berater zu sagen, naja, oder besser gesagt die Kunden sagen, für was brauche ich einen Berater, ich kaufe eine Aktie und läuft, das ist oft. Aber lass uns noch ein paar andere machen. Ich würde als große Pleite noch gerne der René ins Spiel bringen. Weißt du, wen ich meine?
Nee, jetzt gerade.
Du, Volker, du machst doch einen Finanzpodcast seit vielen Jahren.
René Benko. Ach, Benko. Ja, du meinst Österreicher, der jetzt gerade in Sicherheitsverwahrung ist.
Das war spannend. Ich hatte die Woche ein Kundengespräch da, eine ältere Dame. Dann hatten wir das auch und sie hat gemeint, ja, was ist denn da mit René Benko und so. Das war, wissen Sie, das war alles vorhersehbar. Weil wenn man investiert, muss man sich ja immer die Frage stellen, was ist das Geschäftsmodell? Und ich könnte jetzt sagen, Volker, wir und vielleicht noch 5 Hörer von uns besorgen uns 5 Millionen Euro, ja, Kredit bei der Bank. Kaufen eine schöne Gewerbeimmobilie, vermieten die. Wenn der Zins 1% ist, ist die Rückzahlung relativ einfach. Und eigentlich war das immer das Spiel des Projektentwicklers, weil René Benko ist im Prinzip ein Immobilienprojektentwickler. Der hat viel Kredit eingesammelt, auch nur ein bisschen Eigenkapital von Anlegern. Das ist ja dann wieder das Thema, die Pleite der armen Menschen. Und hat mit diesen Dingen einfach hochtrabende Projekte gebaut. Und solange das Geld billig war oder er immer wieder Neues bekommen konnte, konnte der eine Immobilie nach der anderen kaufen. Und dann passiert aber Folgendes, relativ einfach. Du finanzierst jetzt für 2% 10 Jahre und in 10 Jahren musst du den Kredit verlängern und der Zins ist vielleicht 5%, was der eine oder andere Hausbauer auch aufpassen muss. Ne? Und dann geht so ein Modell komplett in die Pleite. Also mich persönlich überrascht das überhaupt nicht. Und oft ist bei diesen Sachen so ein bisschen, ich will nicht sagen Schönlinge, Selbstdarstellung, wohne entweder in einem Schloss, hab riesen Auto, stell mich zur Schau. Und dann beginnt so ein bisschen das Blenden. Ja? Das Blenden ist der Nachteil dann fehlt die Substanz. Und natürlich hat das clever gemacht auf meiner Seite. Er hat Kaufhäuser gekauft. Karstadt, du erinnerst dich, Karstadt-Quelle, was da alles eben im Portfolio mit drin war, Kaufhof. Und dann hat er zwischendrin immer eine Pleite hingelegt. Er hat gesagt, ja, dich. Und ist zum Staat gegangen, zu uns. Wir alle Bürger sind der Staat. Und gesagt, ja, ich kann jetzt hier 100.000 Leute, wenn ich die entlasse. Mal ein Beispiel. Und dann hat immer wieder der Staat Geld gegeben. Damit kein Politiker will ja sagen, oh Gott, ich bin verantwortlich für eine Kaufhofpleite, 10.000 Leute weg. Und da muss ich sagen, da haben die sich gegenseitig hochgeschraubt. Ich will nicht sagen erpressen, aber gegenseitig, du musst mir Geld geben, ich behalte die Mitarbeiter und am Ende, ganz ehrlich, haben viele Geld verloren bei die Benko-Immobilien. Was mich da ein bisschen immer schockiert, dass dann auch mal Fondsgesellschaften dabei sind, die ein oder andere. Nicht nur Privatanleger, nicht nur vermögende Privatanleger. Er hat ja viel eingesammelt auch von Vermögenden. Das war so eine vorhersehbare Pleite. Aber ich hätte noch.
Aber wenn es vorhersehbar ist, ich meine, dieser Podcast soll ja auch Menschen vor so etwas bewahren. Was sind die Alarmsignale? Jetzt hast du schon gesagt, wenn es sich zu gut anhört, wenn das.
Die Renditenversprechen einfach zu groß sind. Weißt du, wenn du heute hingehst und sagst, ich mache als Projektentwickler 4-6%, dann finanziert die Bank dich ja kaum. Das hat die Rendite ist zu groß, wenn ein paar Projekte ausfallen oder in dem Fall zu klein. Aber wenn es dann in zweistellig geht, wenn es so ein bisschen in die träumischen Welt geht, weil vielleicht für die anderen, du hast recht, was wäre der Tipp? Guckt euch einfach an, was eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe für einen Zins hat. Das ist die Benchmark. Wenn du für 10 Jahre deutsche Staatsanleihe, wir bleiben mit Beispiel, 3% kriegst, ist das eine Geldanlage ohne Risiko, weil du kriegst garantiert die 3% pro Jahr nach 10 Jahren das Geld von der Bundesrepublik Deutschland zurück. wenn du dann Renditen von 6, 8, sagen wir 8-10% kriegst du am Aktienmarkt. Das wissen wir, wenn du auf 30 Jahre zurückguckst, 6-8, 8-10% Durchschnittsrendite mit einem Aktiendepot weltweit. Nehmen wir mal, was wir auch machen, MSCI World, ETF, FTSE All World, das ist dann. Aber wenn es dann rübergeht und die 10, 12, 14 uns suggeriert wird, dass das so einfach ist und das kann jeder, dann spätestens musst du als Anleger sagen, da muss was faul sein. Ich habe überhaupt kein Problem. Man kann in eine Anlage investieren, die 30% Rendite pro Jahr hat. Wenn du bereit bist, halt diese Summe morgen zu verlieren. Aber gehen wir von dieser eigenen Pleite und bleiben wir doch beim Immobilienmarkt in das nächste, was ich so ein bisschen am Horizont sehe und was schon seit Wochen, Monaten in der Fachpresse ist. Immobilienfonds. Ja, du kannst ja in Fonds investieren, in Aktienfonds, in Aktien-ETF. Du kannst in Anleihen-ETFs investieren. Du kannst aber auch Immobilienfonds. Das heißt, diese Gesellschaften sammeln Geld ein und kaufen dafür Häuser, Hotels, Logistik. Und da erleben wir momentan, was ist in Deutschland los? Die Wirtschaft läuft nicht. Also sage ich vielleicht als Logistiker, die Fläche, die ich jetzt 10 Jahre gemietet habe von so einem großen Investor oder in dem Fall ein Immobilienfonds, die nehme ich nicht mehr. Ich verlängere meinen Mietvertrag mit. Und jetzt hast du in deinem Immobilienfonds so eine Logistikhalle für, keine Ahnung, 20, 30, 100 Millionen und du hast keinen Mieter mehr. Viele denken immer Immobilien erstmal, auch Gewerbeimmobilien wäre eine sichere Sache. Und da haben wir oder sehen wir momentan, dass da auch Fonds abschreiben müssen. Da kommt auf einfach eine CPI-Tochter von Union Investment und sagt auf einem anderen Tag 17% Verlust. Abschreibung in einem Tag, in einem vermeintlich sicheren Fonds. Und da stellt sich auch der Berater die Frage, was ist da los? Ist das übertrieben? Und deswegen gerade die vermeintlich sicheren Immobilien, ja, im Wohnbereich sehe ich das anders. Das kann langfristig gehen. Vielleicht ZBI, die sind ja eher im Wohnbereich, das kann man wieder einholen. Aber im Gewerbe, Projektmanagement wird es immer so René Benkos geben, weil es einfach verführerisch mit fremdem Geld und Darlehen ein großes Rad zu drehen. Ich hatte mal einen ehemaligen Kollegen hier bei der Sparkasse Mainz, der hieß Bernd Kreisinger. Der Bernd war ein windiger, guter Berater, aber er hat auch sehr durchaus versucht, die Verkaufsziele, nennen wir es mal, der Sparkasse überzuerfüllen. Und da geht es am Ende um Provision. Irgendwann hat der Bernd es geschafft, eine Fondsgesellschaft zu gründen. Und da habe ich gedacht, Mensch, Bernd Kreisinger hat nicht viel mit ihm persönlich zu tun, aber er kannte ihn ja von der Bankzeit und da war ich in Wiesbaden. Und dann sagt eine Frau, ein Anleger zu mir, kennen Sie die BG-Fonds? Da habe ich geguckt, habe gesagt, ja, ich kenne sogar den Bernd Kreisinger BG-Fonds. Und sein Geschäftsmodell war damals, ich kaufe morgens in Japan Aktien und versuche dieselben dann mittags in Frankfurt zu verkaufen. Also so Arbitragegeschäfte, würde man vielleicht sagen, also Wechselgeschäfte. Hochspekulativ, ja? Ist eine Zeit lang gut gegangen, ich habe nur zu meinem Kunden gesagt, nicht böse sein, ich kenne nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt da investieren. Warten Sie doch die nächsten 1, 2, 3 Jahre, wir gucken uns mal an, ob er da wirklich mal so 5 Jahre, und das ist auch mein Tipp, wenn ihr eine Anlage habt, im Investment, im ETF, das sollte mehrere Jahre alt sein und das sollte entsprechend auch ein Track Recorder, der eine Benchmarking sein mit anderen Produkten, ist das wirklich nur Theorie oder gab es die Anlage wirklich? Jedenfalls, das Lustige daran ist, also es waren hochriskante Geschäfte, hat der Dan Kreisinger irgendwann das Geld, die Anleger, Bernie Madoff angelegt. Erinnerst du dich?
Ja, genau. Da erinnere ich mich. Das jetzt muss man das. Ich habe tatsächlich, da gibt's eine Verfilmung und ich habe das noch so dunkel in Erinnerung und das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Er hat halt immer mit dem Geld, was er gerade eingenommen hat, ausgezahlt.
Ja, es ist für unsere Hörer, amerikanischer Investor, sitzt in New York und macht Geld, Vermögensverwaltung und hat wahnsinnige Gewinne ausgewiesen. Aber diese Gewinne waren keine Gewinne, sondern wie du sagst, Schneeballsystem.
Waren die frischen Erträge, die gerade reingeholt
sind. Das Geld einsammeln als Gewinne. Ist dann verurteilt worden, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, zu 100 Jahren. Die Amis sind ja da anders, die waren da gleich mal 100 Jahre und mehr. Ja, da kommst du auch nicht mehr raus. In Deutschland würde ich mir das manchmal auch wünschen, dass er der eine oder andere Finanzbetrüger. Mal sehen, was in Wirecard am Ende, um mal einen Punkt zu machen. Was für ein Urteil, ich glaube, der Prozess läuft noch. Wenn es nach mir geht, würde der Typ nicht mehr rauskommen, der Vorstand, der da betrogen hat. Zurück, also ein Kreisinger, der sehr dynamische Geschäfte, Smile an der Stelle, ja, gemacht hat. In Madoff-Wertpapiere investiert. Madoff ging pleite, die Kreisinger-Fonds mussten abschreiben. Am Ende Chaos. Also die Gesellschaft gibt's dann mehr. Er ist dann irgendwann in die Schweiz gegangen. Ich würde jetzt sagen, die Schweiz ist ja so ein Fluchtland, vielleicht für den einen oder anderen. Von dem her würde ich da sagen, also große Bitte, wenn es zu schön, zu gut anhört, recherchiert auch die Person, die handelnden Personen. Dant war ein netter Typ, aber bei dem hätte ich keinen Euro angelegt. Von seinem Charisma, nennen wir es mal so. Ja, das war mal ein Ausflug in Bleiten, die wird es immer geben. Mal sehen, was wir noch machen in den nächsten Jahren hier.
Alle Infos zu dieser Episode in den Shownotes und mehr Infos wie immer unter sumese.de.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.